Herzlich willkommen bei MyPodcast, dem Podcast von MyLight Jugendkirche Pforzheim. Wir wünschen dir viel Spaß beim Anhören.
Was für ein Geschenketyp bist du? Der Typ, der am 23. Dezember hektisch noch zu Edeka oder irgendwo anders hinrennt und versucht, irgendwas, was man als Geschenk gebrauchen könnte, zu kaufen? Oder hast du vielleicht sogar jetzt schon ein paar Geschenke besorgt oder dir zumindest einen Plan gemacht? Und wie ist es mit dem Weihnachtsbaum bei dir? Wird der irgendwie schon Anfang Dezember gekauft, geschmückt oder erst am 23. Dezember oder vielleicht ja sogar erst an Heiligabend reingestellt? Wir haben letzten Donnerstag den Weihnachtsbaum hier schon aufgebaut, zugegebenermaßen ja auch kein echter, der würde wahrscheinlich jetzt auch bis Weihnachten nicht überleben. Und es hat unsere Community so ein bisschen gespalten, weil wir haben euch bei Instagram gefragt, findet ihr das eigentlich zu früh? Und tatsächlich sind 38% finden es zu früh, 25% denken, ja, irgendwie kann man mal machen, mitten im November den Weihnachtsbaum schon aufstellen und 36% sind schon irgendwie voll in Weihnachtsstimmung. Egal, was für ein Typ du bist, ob du am 23. Dezember noch hektisch in Galeria Kaufhof rennst oder irgendwie jetzt schon alles vorbereitet hast, eine Sache habt ihr gemeinsam, nämlich, dass Weihnachten vorbereitet werden will. Weihnachten braucht Vorbereitung. Wenn wir am 24., dann ist es zu spät, am 25. erst recht. Das heißt, wir müssen uns irgendwie auf Weihnachten vorbereiten. Weihnachten ist zu groß, um da irgendwie einfach unvorbereitet reinzustolpern. Und genau dafür gibt es ja die Adventszeit. Weihnachten ist auch zu groß, um da einfach reinzustolpern, weil die Tatsache, dass wir an Weihnachten feiern, dass Gott auf diese Erde gekommen ist, dass Jesus unter uns gelebt hat, das ist irgendwie ein Gedanke, der auch mir mit irgendwie, seit ich seit 15 Jahren ungefähr darüber nachdenke, irgendwie noch nicht ganz in meinen menschlichen Kopf mit meinem Verstand zu begreifen ist, was das eigentlich heißt. Deswegen lohnt sich, Weihnachten vorzubereiten, gut vorzubereiten. Und vielleicht deswegen schon mitten im November. Und ein bisschen Weihnachtsvorbereitung möchte ich heute mit euch machen, nämlich mit anhand von einer Person, einer, der Weihnachten quasi vorbereitet hat, der Jesus vorbereitet hat, der ein Wegbereiter von Jesus ist, nämlich Johannes der Täufer. Denn ganz zu Beginn vom Matthäusevangelium, da sagt dieser Johannes der Täufer, doch bald kommt einer, der ist viel stärker als ich, so viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Also Johannes der Täufer weiß, er ist nicht der Mittelpunkt der Weihnachtsgeschichte, er ist sozusagen nur der Wegbereiter, der Vorbereiter. Er bereitet diesem Jesus, der da kommt, den Weg. Er bereitet die Menschen auf ihn vor. Und ehrlicherweise, ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, dass Johannes der Täufer ein Teil der Weihnachtsgeschichte ist damit. Mir ging es vorher so, dass ich den Gedanken noch nicht hatte. Und auch in unserer Krippe zu Hause stand Johannes der Täufer nicht neben Maria und Josef, war auch nicht draußen bei den Hirten auf dem Feld, der kommt irgendwie gar nicht vor. Johannes der Täufer, das war ein Mann, der war bekannt dafür, dass er vielen Menschen von Gott und eben diesem Kommen von Jesus erzählt hat. Und weil er eben so viele Menschen damals im Jordan getauft hat, hat er diesen Zusatz bekommen zu seinem Namen, irgendwie Johannes hätte ja eigentlich schon gereicht, Johannes der Täufer. Und heute will ich mit euch deswegen ein Stück dieser Weihnachtsgeschichte neu entdecken oder wiederentdecken für alle, die diese Erkenntnis, dass Johannes da irgendwie auch mit dazu gehört, auch noch nicht hatten. Und egal, ob du dich schon sehnsüchtig auf Weihnachten freust oder es viel zu früh findest, ich glaube, für beide ist was dabei. Also lass uns einsteigen in diese Geschichte von Johannes. Denn wir lesen im Matthäusevangelium weiter, zu der Zeit lebte ein jüdischer Priester namens Zacharias. Zacharias und seine Frau führten gottesfürchtiges Leben und befolgten alle Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, weil Elisabeth unfruchtbar war, und jetzt waren sie beide schon sehr alt. Eines Tages, als Zacharias seinen Dienst im Tempel verrichtete, weil in dieser Woche seine Ordnung an der Reihe war, wurde er nach priesterlichem Brauch durch das Los dazu ausgewählt, das Heiligtum zu betreten, um das Rauchopfer darzubringen. Also wir lernen zuerst mal, kleiner Spoiler, die Eltern von Johannes kennen, nämlich Zacharias und Elisabeth, die aber zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte keine Kinder haben. Und Kinderlosigkeit in der damaligen Zeit, das war eine Schmach, das war ein Fluch und es war ein Zeichen für Armut. Denn Kinderlosigkeit war eine Schmach, weil es gibt eine Aufgabe in der Ehe nach jüdisch-christlichem Verständnis, nämlich Kinder zu kriegen. Gott sagt in der Schöpfungsgeschichte ganz am Anfang sozusagen irgendwie als einer von zwei Aufträgen an die Menschen, seid fruchtbar und mehret euch. Und deswegen ist es eine Schmach, wenn sozusagen die Funktion oder eine der Funktionen von Ehe nicht erfüllt werden. Und ein Fluch ist es, weil quasi Gott hat seinem Volk ein Versprechen gegeben. Ich mache euch so zahlreich, das hat er zu Abraham gesagt, wie die Sterne am Himmel und wie Sand am Meer. Und wenn dann diese Verheißung irgendwie an einem selber, an der eigenen Familie vorbeigeht, dann ist das irgendwie, oder fühlt sich das vielleicht ein bisschen so an persönlich wie so ein Fluch. Und Kinderlosigkeit ist auch eine Armut, weil Kinder waren nicht nur irgendwie schön und sowas, sondern die waren auch die Altersvorsorge der damaligen Zeit. Also man hat Kinder gekriegt, weil die dann, wenn man später alt war und man sich nicht mehr um sich selber kümmern konnte, dann haben die sich um einen gekümmert. Und dieser Zacharias, der war Priester. Und in der damaligen Zeit war es so, dass es in dieser, also wir lesen, dass es eine Priesterordnung gab. Und es gab 24 sozusagen irgendwie Ordnungen, in die Priester eingeteilt waren. Und die haben sozusagen einen Schichtplan gehabt und waren zweimal im Jahr, weil die auch noch andere Aufgaben hatten, irgendwie ihren Lebensunterhalt verdienen mussten, waren sie zweimal im Jahr eingeteilt für eine Woche Tempeldienst in Jerusalem. Und Zacharias ist eingeteilt in dieser Woche, verrichtet da seinen Tempeldienst. Und dann gab es eine besondere Aufgabe, dieses Rauchopfer. Das wurde im Innersten des Tempels gemacht. Und das ist sozusagen die größte Ehre, die man kriegen kann. Sozusagen irgendwie so nah an Gott dran zu sein, näher geht es nicht mehr. Es ist eine große Ehre, diese Aufgabe zu übernehmen. Man schätzt so, dass ungefähr, also selbst wenn man sein ganzes Leben da den Tempeldienst verrichtet hat, dass man nur so ungefähr ein- oder zweimal in seinem Leben überhaupt dran kam, diese Aufgabe zu übernehmen. Und die Aufgabe wurde nicht an den bestimmt, der irgendwie besonders stark ist oder der irgendwie toll reden konnte, sondern durch das Los bestimmt. Also es wurde ausgelost. Vorstellung steckt dahinter, dass wenn wir losen oder wenn die Priester damals gelost haben, dass Gott das Los bestimmt und dann den richtigen Menschen für das Rauchopfer in den Tempel bestimmt. Also Zacharias wurde für diese Aufgabe, das Rauchopfer da drin zu machen, quasi direkt von Gott ausgewählt. Und er geht also rein, und wir lesen weiter in der Geschichte, währenddessen stand draußen eine große Menschenmenge und betete. Als Zacharias im Heiligtum war, erschien ihm ein Engel des Herrn. Dieser stand rechts neben dem Altar für das Rauchopfer. Zacharias erschrak bis ins Herz, doch der Engel sagte, hab keine Angst, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein bei seiner Geburt und viele Menschen werden sich mit dir freuen, denn er wird in den Augen des Herrn groß sein und schon vor seiner Geburt mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und er wird viele Israeliten dazu bringen, sich wieder dem Herrn, ihrem Gott, zuzuwenden. Er wird ein Mann mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia sein, der dem Herrn vorausgeht und sein Volk auf seine Ankunft vorbereitet. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern zuwenden und die Ungehorsamen dazu bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. Er geht in den Tempel rein und ein Engel erscheint ihm. Und der Engel sagt zu ihm, dein Gebet wurde erhört. Gott hat dein Gebet erhört. Das heißt, Zacharias hat unter dieser Kinderlosigkeit gelitten, hat dafür gebetet, hat Gott angefleht. Und Gott schenkt Zacharias, oder zumindest verheißt er es ihm, einen Sohn, den er sich so sehnsüchtig gewünscht hat. Und Gott, der gibt diesem Kind sogar einen Namen. Und ein Name zu der damaligen Zeit ist nicht einfach nur sozusagen, damit man weiß, wie man auf dem Spielplatz rufen muss, welches Kind kommt, sondern Name war mit einem Programm, mit einer Idee verbunden. Und eigentlich war dem Kind einen Namen geben ein Privileg, ein Vorrecht, den der Vater hatte. Aber Gott nimmt dem Zacharias sozusagen dieses Vorrecht weg, weil er mit diesem Kind was vorhat. Er hat ein Programm, er hat eine Idee, er hat einen Plan mit diesem Kind. Und er sucht sich dieses Kind sozusagen aus. Das macht deutlich, dass Gott sagt, du sollst das Johannes nehmen. Irgendwie Gott bestimmt dieses Kind, er adoptiert es quasi. Und deswegen bestimmt er den Namen. Der Johannes irgendwie, der ist dann nicht der erste Mensch, mit dem Gott irgendwie was Besonderes vorhat, den Gott aussucht für eine Aufgabe, sondern es gibt in der ganzen Geschichte von Gott und den Menschen immer wieder Menschen, die Gott für so eine Aufgabe aussucht. Wir kennen die als Propheten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt durch Gott berufen werden, irgendwie eine spezielle Geistausrüstung kriegen. Gott verspricht dann seinen Propheten irgendwie, okay, ich schicke dich dahin, aber ich gehe mit dir. Ich schicke dir meinen Heiligen Geist, der bei dir ist. Bei Johannes ist das auch so, aber ein bisschen anders. Denn der Johannes, der ist besonders und das macht der Engel dem Vater von Anfang an klar. Nicht irgendwann beruft Gott dieses Kind oder diesen Mann, der daraus wird und sagt, ich habe eine Aufgabe für dich, sondern er sagt, von Anfang an, von Geburt an ist dieses Kind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Der Johannes hat also nicht so eine normale Prophetenbeauftragung, wie irgendwie andere, den Menschen von Gott zu erzählen und vielleicht noch ein paar andere Dinge und irgendwie manchen zu sagen, was sie falsch gemacht haben, sondern der Johannes, der hat so einen richtigen Spezialauftrag. In Johannes erfüllt sich nämlich eine Verheißung aus dem Alten Testament. Da heißt es, siehe, ich sende meinen Boten, damit ihr mir den Weg ebnet. Dann wird der Herr, den ihr sucht, unverhofft in seinem Tempel kommen. Der Bote des Bundes, auf den ihr so sehnsüchtig wartet, kommt, spricht der Herr der Allmächtige. Also Johannes wird zum Werkzeug Gottes, um Gott selbst den Weg vorzubereiten. Er soll nicht nur von Gott erzählen, wie viele Propheten vor ihm, nicht nur Menschen taufen, sondern Jesus, Gott selbst, den Weg vorbereiten. Was für eine krasse Ansage, die der Engel da dem Zacharias macht, während er da eigentlich seinen Tempeldienst verrichten soll. Nicht nur, dass Zacharias also einen Sohn kriegen soll, wovon er selber gar nicht mehr gerechnet hat, sondern dass dieses Kind auch noch so eine krass besondere Aufgabe hat. Und der Zacharias, der hat sich gewundert. Zacharias fragt ja nämlich den Engel, wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? Ich bin jetzt ein alter Mann und meine Frau ist schon in fortgeschrittenem Alter. Da sagte der Engel, ich bin Gabriel. Ich habe meinen Platz in der Gegenwart Gottes. Er hat mich mit dieser frohen Botschaft zu dir gesandt. Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, bis das Kind geboren ist. Denn meine Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit gekommen ist. Ich habe es gerade eben gesagt, Name ist Programm. Und der Zacharias kannte die Geschichten aus dem Alten Testament, aus sozusagen irgendwie seiner Bibel, als Priester natürlich irgendwie sehr gut, wahrscheinlich sogar auswendig. Und er weiß ganz genau, wenn dieser Engel zu ihm sagt, ich bin Gabriel, was damit verbunden ist. Das ist nämlich der gleiche Engel, der Daniel schon erschienen ist und ihm, also dem Daniel, die Vision deutet. Und es macht deutlich, dass es irgendwie, das ist einer der wichtigsten sieben Engel, dass es irgendwie, dass Gott es richtig ernst meint. Der schickt nicht da irgendwie einen aus der dritten Reihe. Nee, er schickt einen von seinen sieben Thronengeln. Also die Nachricht, die Zacharias da bekommt, die kommt direkt von Gott. Und der Zacharias, der wundert sich, der glaubt es nicht, der zweifelt daran und er verstummt. Und das ist nicht nur für den Zacharias ein Zeichen oder sozusagen irgendwie, dass Gott ernst macht und sagt irgendwie, ich hab einen Plan, auch wenn du da nicht dran glaubst, ich zieh den durch und deswegen redest du jetzt mal nicht, bis das Kind geboren ist, damit du mir glaubst. Das ist auch ein Zeichen für die Menschen, die draußen gewartet haben. Der Zacharias war ja allein im Tempel, um seinen Dienst zu verrichten. Es war eine große Ehre und das Volk hat draußen gewartet. Und stumm zu werden, ist ein Zeichen gewesen für die Gegenwart Gottes. Irgendwie, wenn wir Gott direkt begegnen, irgendwie Zacharias durch diesen Engel, dann verändert es was. Also ist das, dass Zacharias nicht mehr reden konnte, auch ein Zeichen für das Volk da draußen. Krass, der ist jetzt echt Gott begegnet. Aber mal abgesehen davon, ich finde es völlig normal, dass der Zacharias irgendwie zweifelt oder seine Zweifel hat. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre, wenn du plötzlich irgendwie in der Schule Kreide holen sollst und auf dem Weg zum Lehrerzimmer steht plötzlich irgendwie ein Engel vor dir und sagt, hoi, ich bin der Gabriel und ich habe einen großen Plan für dich. Ich glaube, ich hätte irgendwie auch gezweifelt. Also Zweifel sind berechtigt, denn der Zacharias ist ja schon alt und seine Frau Elisabeth ist auch irgendwie schon betagt. Und obwohl dieser Engel ihm das Versprechen gibt, trotz aller Erfahrung vielleicht, du wirst ein Kind kriegen. Und obwohl Zacharias ja die Geschichten kannte in seiner Bibel und auch die Geschichte von Abraham und Sarah kannte, die ja auch im hohen Alter noch Kinder gekriegt haben, hat Zacharias sich gewundert. Und auch das Volk hat sich gewundert. Denn mittlerweile warteten die Menschen draußen auf Zacharias und wunderten sich, wo er so lange blieb. Als er endlich heraustrat, konnte er nicht zu ihnen sprechen. An seinen Gesten jedoch erkannten sie, dass er im Heiligtum des Tempels eine Vision gehabt hatte. Er blieb im Tempel, bis die Zeit seines Dienstes vorüber war und ging dann nach Hause. Kurze Zeit später wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Sie zog sich 5 Monate lang zurück. Wie gütig doch der Herr, rief sie, er hat mich von der Schande der Kinderlosigkeit befreit. Zacharias kommt raus, das Volk hat gewartet, weil mit dieser hohen Ehre, sozusagen wie Gott mehr oder weniger unmittelbar im Tempel zu begegnen, war auch die Aufgabe verbunden, danach das wartende Volk zu segnen. Das Volk wartet und hat sich gewundert, warum es so lange dauert. Zacharias hat sich irgendwie im Tempel gewundert, was das irgendwie jetzt alles soll, vielleicht was das mit ihm zu tun hat. Und vielleicht hast du dich auch gewundert, warum wir eigentlich schon mitten im November anfangen mit einer Weihnachtsserie und was das Ganze jetzt eigentlich mit Weihnachten so richtig zu tun hat und vielleicht auch, was das für dein Leben gerade eine Bedeutung hat. Ich habe 3 kurze Gedanken zum Schluss, die ich dir mitgeben will. Das erste ist, Gott verspricht, dass er geduldig ist. Die Geschichte ist voller Momente des Wartens. Zacharias und Elisabeth haben gewartet, dass sie ein Kind kriegen. Das Volk hat auf Zacharias gewartet und Elisabeth wartet dann danach auch. Und vielleicht wartest du in deinem Leben auch gerade. Vielleicht wartest du auf die richtige Gelegenheit, um jemandem zu sagen, dass du verliebt bist. Vielleicht wartest du auch generell auf die Liebe oder auf irgendwas anderes. Vielleicht wartest du auch auf Vergebung, auf Heilung. Egal worauf, worin, woran du wartest. Wir können aus dieser Geschichte lernen, dass Gott geduldig ist. Denn Gott hat Geduld mit Zacharias. Zacharias reagiert nicht mit dem großen Glauben und schreit Halleluja, ja, ich glaube, dass Gott, dass du einen Plan mit mir hast, sondern hat erstmal Rückfragen, hat Zweifel an diesen Engel. Gott macht zwar, dass Zacharias danach nicht mehr sprechen kann, aber die Sprachlosigkeit von Zacharias ist ja auch ein Zeichen an die Leute, dass die Begegnung mit Gott echt war. Und manchmal macht Begegnung mit Gott sprachlos. Sie ist verwundernd. Und all das Wunderbare, was Gott Zacharias verspricht, das kommt trotzdem zur Erfüllung. Denn Gott macht es nicht von dem Glauben von Zacharias abhängig. Denn Gott hat sein eigenes Tempo und nimmt den Zacharias und uns damit. Er hat Geduld mit Zacharias und mit dir. Denn Gott weiß etwas, was du vielleicht noch nicht weißt. Denn das Zweite ist, Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan mit Zacharias und deswegen wendet er sich dem Zacharias zu. Er sucht ihn aus, als die Priester losen, weil er mit Zacharias quasi durch seinen Engel Gabriel mit ihm alleine sein will. Er bereitet die Situation vor. Und er verspricht Zacharias Sachen, die vielleicht menschlich völlig unrealistisch sind oder die unrealistisch erscheinen, weil Zacharias ja schon so alt ist und seine Frau auch. Aber Gott hat einen Plan. Er sucht sich dieses Paar aus, weil er einen Plan für sie hat. Er hätte sich auch ein jüngeres Paar aussuchen können, aber er will genau Zacharias und Elisabeth benutzen mit dem, was sie mitbringen. Er sieht die beiden in ihrer Situation und hat einen Plan, eine Zusage für sie. Und es gilt auch für dich, Gott hat einen Plan für dein Leben, egal ob du den gerade siehst oder nicht siehst, egal ob du manchmal das Gefühl hast, irgendwie dein Leben ist Zufall und, oder eine Aneinanderreihung von zufälligen, sinnlosen Ereignissen. Gott hat einen Plan und einen roten Faden für dein Leben. Gleichzeitig hat Gott aber auch seinen eigenen Zeitplan. Und der ist nicht davon abhängig, ob wir ihm vertrauen. Und der Zacharias, der lebt uns das ja vor, der hat Zweifel, was ich persönlich ehrlicherweise ziemlich tröstlich finde, dass der Zacharias sogar zweifelt, obwohl dieser Engel leibhaftig vor ihm steht. Aber Gott hat Geduld mit ihm, er geht behutsam mit ihm um. Er weiß ganz genau, wie es ihm geht. Und ich glaube, wir können von Zacharias lernen, Gott zu vertrauen, auch wenn wir nicht so genau wissen, was Gott mit uns vorhat. Auch in den Zeiten des Wartens können wir uns darauf verlassen, dass er einen Plan für unser Leben hat. Und das Dritte und Letzte ist, Gott ist größer. Wir singen das gleich noch als Lied zusammen, dass Gott größer ist. Und ich lade dich ein, das Lied irgendwie als dein ganz persönliches Gebet zu begreifen, wenn wir gleich singen. Mein Gott ist größer als Lügen, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt, größer als jeder Umstand, größer als Angst. Denn der Zacharias, der hat es erlebt, Gott ist größer als unsere Erfahrungen, größer als die Dinge, die wir mit unserem Verstand, mit unserem Kopf begreifen können. Gott kann Dinge machen, die wir nicht für möglich halten. Gott ist größer als unsere Erwartung an ihn. Gott ist größer als das, was wir uns vorstellen können. Gott ist nicht davon eingeschränkt, von dem, was wir mitbringen, was wir glauben oder was wir können. Er ist nicht davon eingeschränkt, dass Zacharias und Elisabeth zu alt sind oder dass er nicht genug glaubt. Es ist andersrum. Das Alter der beiden zeigt, was für Gott möglich ist. Gott ist nicht eingeschränkt. Er geht sein Tempo, sein Plan und benutzt gerade unsere Schwachheit, um darin stark zu sein. Und wenn du gerade eine Lebenssituation hast, in der du irgendwie das Gefühl hast, du wartest oder die ist besonders herausfordernd, dann will ich dich zu einem Perspektivwechsel ermutigen, von diesem Zacharias ausgehend. Denn ich glaube, wir reagieren in unserem Leben oft wie so eine Maus vor der Schlange und ich glaube, ehrlicherweise beten wir auch so. Wir gucken auf das, was uns Angst macht, auf die bedrohliche Situation, das, was uns zweifeln lässt und verlieren dadurch den Blick auf Gott. Und ich glaube, so beten wir dann auch. Aber ich will dich einladen, heute das mal umzudrehen. Ich habe ein schönes Zitat gefunden. Erzähl Gott nicht, wie groß deine Probleme sind, sondern erzähl dein Problem, wie groß dein Gott ist. Erzähl Gott nicht, wie groß deine Probleme sind, sondern erzähl dein Problem, wie groß dein Gott ist. Denn denk dran, egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, Gott ist größer. Ich bete noch. Jesus, danke, dass wir an Weihnachten feiern dürfen, dass du uns nahe kommst, dass du uns begegnen möchtest, weil du uns liebst. Lass uns das jeden Tag immer wieder neu spüren und erleben, dass du bei uns bist. Vielleicht gerade in den Zeiten unseres Lebens, wo wir warten müssen, wo wir herausgefordert sind und dir und deinem Plan für unser Leben nicht spüren, nicht vertrauen können. Schenk du uns Vertrauen, das Grenzen überwindet, das Mauern überspringt, und schenk du uns einen Glauben an dich und an uns, der alles möglich macht. Amen.
Das war mein Podcast. Du willst mehr über uns erfahren? Dann geh auf unsere Homepage oder folge uns auf Instagram und Snapchat. Oder schau doch mal bei unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen vorbei. Wir freuen uns auf dich.